B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 107.
Matthias, Sven, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Ende des Ballsportvereins Borussia und zur Ära Ballsportverein Rheinmetall. Ich freue mich für euch, dass ihr Dortmunder das endlich geschafft habt, diese Borussen zu löschen und zu streichen und zu ersetzen durch einen gescheiten Sponsor. Heißt der Verein jetzt auch so?
Ja, der heißt jetzt Rheinmetall Dortmund. Ja, und
ach so, so. Ich dachte, Ballsportverein Werkself Rheinmetall.
Ja.
Ich rechne in Zukunft mit Angriffen über beide Flanken und mit der Produktion von Unmengen Kopfballtorpedos.
Also mir bedeutet das mehr als ein Champions League-Sieg, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist ja auch wichtiger.
Und im Ruhrgebiet haben wir einfach auch eine traditionelle Verbindung zum Thema Metall.
Ja.
Ja, ja, nicht so zum Rhein. Also ich hätte ja eher Ruhrmetall als Sponsor bevorzugt, aber den gibt es ja nicht. Ja, der FC ja, Köln, gut, aber der war abgestiegen, die wollten ja erst, ne?
Hätte das, ja. Aber da wollte Rheinmetall.
Der wollte Rheinmetall nicht, dann rausgegangen, ja. Mhm.
Na, das ist schon eine gute Verbindung, ja. Finde ich gut.
Ja, und das unterstreicht eben auch die politische Verantwortung des Sports. Damit werden Botschaften des Antirassismus, des Diversismus und des Friedens einfach viel plausibler, wenn das nochmal so ein bisschen untermauert ist mit Stahl.
Ja, ich habe nur gelesen, dass da wieder irgendwelche, die hießen früher Fans, also so richtig ehrliche Menschen, dass die das gar nicht so gut finden in Dortmund.
Und, ja, das brauchen wir auch nicht mehr in Dortmund.
Liebe Grüße an die. Doch, aber ich möchte jetzt bockig sein und die grüßen, ja.
Ja, da sieht man mal wieder, dass du von uns beiden in Wahrheit der Konservative bist, weil wir brauchen keine Fans mehr, sondern wir brauchen Kunden.
Ja.
Und Sponsoren.
Stakeholder.
Bitte?
Ja. Stakeholder in der Kurve.
Ja. Die mit dem dicken Stück Fleisch in der Ecke stehen und dann,
genau. Ja, genau. Das ist ja die Grillsaison hat angefangen. Werden auch sie Stakeholder.
Wir hätten Weber-Grill als Sponsor wählen sollen, ne?
Ja.
Obwohl, guck mal. Zum Teil erreichen die ja auch sensationelle Temperaturen, diese Waffen, ne?
Ja,
auf so einem Panzer kannst du doch bestimmt Hamburg, vorne oder? Auch ein Steak oder einen Menschen grillen. Ich weiß nicht, oder dich in dem grillen lassen, so wie so eine Folienkartoffel. Aber ich will mal sagen, man ist relativ schnell tot, wenn man in so einem Leopard sitzt, weil man dann wie so eine Folienkartoffel relativ schnell auch verdampft.
Ja, okay, erfreuliches Thema. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Grillen im Leopard. Wollen wir direkt über Krieg sprechen oder vorher nochmal ganz schnell die Nachrichtenlage einmal durchhecheln? Was meinst du?
Ja, Krieg ist ja so ein bisschen so auch so ein missverständliches Thema, was noch nicht in allen Bevölkerungsgruppen enttabuisiert ist. Also deshalb lass uns erstmal mit den witzigen Sachen anfangen.
Okay, die witzigen Sachen. Ja, schnell durch die witzigen Sachen. Also in den USA, das hast du zur Kenntnis genommen, kann man seit Donnerstag vorbestrafte Verbrecher wählen als Präsidenten und nicht nur Verbrecher. Das ist ja mal ein Fortschritt, finde ich. Also durch das Urteil gegen Trump, wir müssen das vielleicht aufklären. Also ich habe ehrlich gesagt den Spiegel gelesen, 34 Mal guilty mit Ausrufezeichen, ja. als Jubelschrei des ehemaligen Nachrichtenmagazins. Und habe mich dann, weißt du das, ich habe mich dann gefragt, was ist denn überhaupt der Sachverhalt? Also wofür ist er jetzt verurteilt worden? Für seinen Sturm aufs Kapitol oder den Reichstag?
Nee, ich glaube, wegen des Angriffskrieges in der Golfregion, wegen der Menschenrechtsverletzungen des MKUltra-Programms, wegen, ja. Oder?
Ja, also ich glaube...
Ich glaube, nee, eher wegen seiner Modesünden, weil er diese schreckliche Frisur hat.
Nee, aber ganz mal im Ernst, er ist ja nur verurteilt worden.
Wegen eines Verbuchungsfehlers, glaube ich, oder? War das nicht das Thema?
Also genau, also er hat Stormy Daniels, müsst ihr mal alle googeln.
Ich muss mal gerade weg.
Wie? Ja, Stormy Daniels? Schauspielerin, Charakterdarstellerin.
Ach.
Und Trump wollte wohl nicht, dass man so viel darüber spricht, dass die beiden sich kennen. Hat ihr also $130.000, waren das glaube ich nur? Ja, $130.000 Schweigegeld vor dem Wahlkampf 2016 überwiesen oder vorbeigebracht, was nicht verboten ist. Also das ist alles andere als illegal, der Vorgang. Das darf man. Man darf anderen Leuten sagen, Matthias, sprich nicht drüber, dass du mich kennst. Hier sind 130.000 Euro. Genau, und wie du schon sagst, das Einzige war, der hat einen Buchungsfehler gemacht. Und da frage ich mich nur, was er gemacht hat. Also, als was er es denn verbucht hat? Als Büromaterial? Das war eher so ein Clinton-Fehler. Ja. Oder als, man weiß es nicht, durchlaufende Posten? Bewirtungskosten? Keine Ahnung. Also der ganze Fehler ist eigentlich der, dass er dadurch diese 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen ist, weil er das nicht richtig angegeben und verbucht hat.
Was lernen wir daraus? Du kannst den größten Scheiß verzapfen, solange du ihn richtig verbuchst.
Genau, was lernen wir daraus? Wir Deutschen sind in der Hinsicht wesentlich klüger.
Warum?
Es gibt da nämlich eine Verbindung. Erinnerst du dich an die Koffer, die Schäuble und Kohl und wie hieß der, Schreiber?
Ja.
Oder irgendwelche Aktentaschen mit Bargeld drin und so. Daraus haben wir Deutschen was gelernt, anders als Trump. Es ist nämlich so, dass ich wusste das bis letzte Woche nicht, weil ich habe dann mal geguckt und gedacht, in Deutschland ist es so, dass man daraus gelernt hat. Und dass man anders als in den USA sagt, also Parteien spenden und Unterstützung für irgendwie CDU, SPD, hast du vielleicht auch gesehen, bis 9.999 Euro müssen nicht angegeben werden vom Empfänger. Mhm. Und die CDU erhält 36 Millionen im Jahr und davon sind 87% ohne Nachweis. Bei der CSU sind das 90% oder 89% und bei der SPD nur 78%. Aber das meiste, was an die Parteien geht, ist, sind insgesamt 100 Millionen im Jahr, die sind überhaupt nicht vermerkt. Und ich finde das ganz bemerkenswert.
Das bringt uns wiederum in einen Nachteil im internationalen Wettbewerb mit den Amerikanern, dass wir es schwieriger haben, vorbestrafte Politiker zu wählen.
Das stimmt, ja.
Und das Parteiensystem Aber lass mich nochmal nachdenken, wie kann man denn das erklären? Sind das denn so viele Kleinspender, die dann so...
Bestimmt.
Ja, ich bin ganz sicher. Unsere Zuschauer, die dann sagen, jetzt gebe ich mal das Geld nicht an B&B, sondern das gebe ich jetzt mal der CDU.
Ja, genau.
Ja. Ja. Da steht man ja immer vor dieser schwierigen Entscheidung. Ne?
Ja, 5 Euro für die CDU oder einen im Jahr oder ich denke schon.
Und das machen, wie viel kriegen die insgesamt?
Ja, 100 Millionen sind nicht deklariert.
Das heißt, es sind 100 Millionen. Jeder Deutsche gibt einen Euro an
die Parteien und möchte auch nicht, dass das jetzt irgendwie an die große Glocke gehängt wird.
Das passt ja eigentlich wunderbar zusammen. Das sind ja dann unter 10.000. Die kann man ja dann sogar bar abgeben, ne? Weil das ist ja das neue Limit, was die EU veranlasst hat, im Blick auf Bargeld.
Ja, du kannst allerdings auch mehrfach diese.
Oder so. Oder ich bin jetzt zum Beispiel. Also, Ruhrmetall und sage, ich möchte jetzt den Pistolius ein bisschen in seiner robusten Außenpolitik unterstützen. Mhm. Und dann schicke ich halt 10.000 Leute mit jeweils 10.000 Euro los und dann ist das fast das Doppelte.
Ja, könnte sein. Wir wissen, wir wissen es nicht so ganz genau. Aber es wird schon alles seine Ordnung haben und dafür muss auch ganz bestimmt niemand nach Stammheim. Aber da sitzen ja andere Leute, die dann irgendwie den Zettel nicht richtig abgelegt haben. Das ist dann halt.
Jetzt machst du aber wieder ein Fass auf. Ich wollte über lustige Dinge sprechen.
Ja, ich habe doch, wir reden über lustige Dinge. Oder erfreuliche
Dinge. Die ernsten Themen kommen noch. Wir müssen ja noch sprechen über Musik und Textilien, aber lass uns mal bei den lustigen Dingen bleiben. Ich habe noch was entdeckt in Sachen Umweltschutz. Das hat mich total begeistert. Hier in meiner Nachbarstadt Monheim gibt es eine Pflanzenklappe. Und zwar gefördert mit Bundesmitteln zur Nachhaltigkeit. Da gibt es ein Künstlerprojekt. Ich würde fast sagen, es ist ein KünstlerInnenprojekt, wo du Pflanzen abgeben kannst, bevor du sie in die Biomülltonne tust, um dann die wieder aufzupäppeln und dann in Pflege- und Patenfamilien zu übergeben.
Ganz wichtige Initiative.
Finde ich auch. Weil wir berichten über so viel Negatives, aber da geht es mal voran. Ich habe mich gefragt, geht das auch mit Schnittblumen? Ja? Oder so mit Erbsen, die meine Kinder nicht mehr. Also wenn jetzt so, ich die jetzt in die Biotonne tue, die Erbsen, bringe ich die in diese Pflanzen. Erbsen sind auch Pflanzen, oder? Ist das schon, ne? Erbsen sind schon Pflanzen.
Ich hatte die Hoffnung, dass die auch meine Bananenschale wieder aufpäppeln mit Inhalt. Aber
das kriegen die hin.
Ist das nicht gemeint? Soll denn das auch jetzt flächendeckend passieren in Deutschland?
Ich würde das befürworten. Ich würde das befürworten, aber ich weiß nicht, ob man dafür die Infrastruktur hat.
Ja, okay. Das, jedenfalls sind wir dafür. Dass dafür sollte Geld ausgegeben werden.
Ja, die Rentnerklappe, die wurde ja mal experimentell in einem anderen Nachbarort ausprobiert. Die haben sie ja wieder geschlossen, ne? Die ist übergequollen, ja, da wird irgendwie. Das war wie im Kleidercontainer hinten, also die Rentnerbeine raus. Das war einfach zu kostspielig, die wieder aufzupäppeln.
Ja, na gut, das haben wir ja, da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Also die vulnerablen Klappe, die haben wir von der, haben wir ja ganz anders Gebrauch gemacht in den letzten Jahren. Ich wusste das nicht, dass es Rentner- und Pflanzenklappen gibt, aber ich begrüße das natürlich. Ich freue mich. Sehr gut.
Ja, man will ja wissen, wo es mit einem endet, ne? Und dann.
Ja. Ja, also ich würde meinen Kindern einfach nicht verraten, wo die Rentnerklappe ist. Und hoffen, dass sie die nicht finden. Ja, okay, was haben wir denn noch Buntes? Buntes Zeug. Ich habe, eins habe ich, bunt, fiel mir auf, wollte ich mit dir teilen. Sonst interessiert das vielleicht keinen. Die Amerikaner fahren jetzt gerade, wo wir gerade in den USA waren, das interessiert ja auch nicht so richtig, aber. Haben ihren Kohleausstieg jetzt gestoppt. Also die wollen jetzt dann doch nicht raus aus der, wie die Financial Times berichtete. Oder das zumindest mal so ein bisschen verzögern, weil sie plötzlich extrem hohen Energiebedarf haben. Und zwar noch nie da gewesen durch ein Programm, das heißt ChatGPT. Hast du vielleicht schon mal gehört? Das hat einen 10-mal so hohen Energieverbrauch wie Google Search, weil alle jetzt mit der KI rumspielen und so weiter. Also können die Amerikaner leider, weil sie ja fortschrittlich sind, ihre Kohlekraftwerke nicht abschalten. Das finde ich,
find ich super. Also das heißt, wer gegen den Klimairrsinn ist, muss ChatGPT nutzen.
Nee, eben nicht.
Wenn ich möchte, dass dieser scheiß Klimaschutz ein Ende hat, nutze ich ChatGPT, weil dann die fossile Energie zurückkommt. Ach so, das ist ja, so eine Form von Protest und Widerstand.
So ergibt es Sinn. Aber das heißt, in Deutschland werden wir dann natürlich ChatGPT und alles, das ganze Internet abschalten.
Ja, Moment, da bringst du mich jetzt aber echt in einen Konflikt. Weil ich finde das ja alles scheiße.
Das will ich nicht.
Und jetzt muss ich zu Öko... Fraktionen übertreten, nur damit ChatGPT endlich die Klappe hält?
Ja, das ist ein echtes Drama. Entschuldige. Ja gut, okay. Dann lass uns das.
Nee, lass uns davon schweigen.
Ja, schweigen wir davon. Also,
bitte. Ich habe noch was Schönes. Der Bundesregierung ist eines ihrer wesentlichen politischen Ziele gelungen in Sachen Klimaschutz, weil sie haben es geschafft, die Lebenserwartung in Deutschland zu senken. Ich glaube, um 1,7 Jahre. Und damit ist natürlich der ökologische Fußabdruck 1,7% kleiner geworden. Mhm. Und damit nur noch halb so groß wie in Finnland. Und damit kann man sagen, ist die Politik als erfolgreich zu bezeichnen.
Das ist ja mal eine positive Meldung. Da waren die Amerikaner ja auch schon vorangegangen. Ja. Weißt du, die haben das ja auch schon geschafft, die Lebenserwartung bei Männern, ich glaube, auf 73 zu senken. Gibt es denn da Ursachen für diesen Durchbruch, Meilenstein?
Ja, ich kann es nicht so genau sagen. Also es mag zum einen zusammenhängen mit dem allgemeinen menschenfreundlichen Klima, das überall herrscht und der Lebensfreude, die überall versprüht wird. Es könnte auch an den Fortschritten im Bereich der Medizin liegen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das würde sich anbieten, jetzt über die Pflege zu sprechen. Das
müssten wir eigentlich. Ja, aber du wolltest ja von
uns. Ja, ich habe noch so viele lustige Sachen. Ich wollte gerne noch ein Time to Say Goodbye singen. Weil einer unser.
Es war schön mit dir.
Naja, aber nicht mit dich, sondern jemand, den wir noch mehr mögen als wir einander, nämlich Klaus Schwab. Mhm. Hängt dir wohl offensichtlich den Hut an die Nagel, oder?
Und übergibt den Hut an seine Kinder und
andere. Tony Blair ist er, glaube ich, jetzt heißer Nachfolger. So, oder? Ja. Oder wie heißt er? Vincent Kompany? Ich weiß es nicht so genau. Einer von beiden.
Tony Blair wird Trainer des HSV, des Bundesliga-Dinos.
Und Achim Watzke ist ja auch jetzt frei. Der könnte zum Beispiel auch Trainer vom WEF werden.
Ja, nee, aber du vermisst
ihn jetzt wieder. Schon. Ich vermisse ihn wieder. Der süße Kuschelbär der großen Transformation. Mhm. Ja, der heimliche Englischlehrer einer ganzen Generation. Also mir wird er fehlen.
Ja. Englischlehrer der Young Global Leaders, oder wie die heißen, von Alp und ihren Freunden.
Ja. Ja.
Merkt man. Ja, okay. Das war alles das, was du zu ihm sagen wolltest. Also über sein Erbe wird uns doch begleiten und über seine Gedanken und auch wenn er im Ruhestand ist.
Er lebt in seinen Schriften weiter.
Ja, wir füllen hier die Regale.
Und unvergessen,
alles gelesen haben.
Ja, dass wir nichts besitzen werden, aber glücklich sein und Käfer essen. Also das damit, glaube ich, mit so einem Satz steht er in einer Reihe neben Sokrates, Goethe.
Ja, wobei, da muss ich in Klammer auf, kurzer Schnitt, das hat er ja gar nicht
gesagt. Hat er das gar nicht gesagt? Wird ihm das immer nur unterstellt? Nein. Das ist so zugeschrieben. So wie Luther hat ja auch nicht gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Das ist ja auch nur ihm zugeschrieben worden.
Ja, das war bestimmt auch die Frau Auken aus Dänemark, weil die hat auch diesen Satz, ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Das ist tatsächlich eine dänische Politikerin gewesen und die in jungen Jahren hier schon das Umweltministerium geleitet hat und dann bei Klaus gelandet ist, immer noch jung, und dann diesen schönen Text, den es inzwischen, glaube ich, nicht mehr gibt, geschrieben hat. Darin unter anderem, ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Ich habe schon überlegt, ob ich die mal zu den Besuch einlade.
Ja, bitte. Die kommt ohne Honorar.
Ist immer noch, ja, ganz bestimmt, wenn du dir ihren Auftritt so anguckst hier in Kromagen, ja.
Dann wollte ich was ganz Witziges noch erzählen.
Unbedingt.
Es gibt ja diese EU-Wahl jetzt nächste Woche, ne?
Ich hörte davon.
Spektakulär. Ich liebe die Wahlplakate, die sind sexy wie nie zuvor, oder? Mhm. Ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Also diese permanente verkehrsgefährdende Visualität von Frau Stack-Zimmer, Flack, ja, schon mal das eine. Aber dann auch die Sprüche, ja, also Frieden braucht Verteidigung. Mhm. Ja, oder Freiheit braucht Sicherheit. Das heißt, wir führen Krieg für den Frieden, wir schaffen Rechte ab, um die Freiheit zu schützen. Genial. Also ich glaube, da war Orwell ja fast noch naiv in seinen Prognosen. Also ich habe da viel Freude dran und wollte noch mal...
Und steht das alles bei Strack-Zimmer-Flack?
Oder nee, mit der Sicherheit, das steht, glaube ich, bei der CDU.
Aber sie haben sich ja auch alle zusammen auf ein Plakat gestellt, die ganze Regenbogen-SED, um zu sagen, es ist eigentlich egal, was ihr von uns wählt, Hauptsache uns.
Genau.
Und nicht diese anderen, diese Schmuddelkinder.
Ja.
Das ist doch... Ja, dann ist das doch schon so gut wie entschieden. Da freust du dich drauf.
Ja, ich bin total verunsichert, weil ich höre immer, man soll diese demokratischen Parteien wählen.
Ja.
Aber was ist denn das? Was wäre denn jetzt so eine demokratische Partei? Also entweder ist es ein Oxymoron oder wie heißt das andere?
Pleonasmus.
Nein, shit, ich habe jetzt eine. Kennst du Amnesty International? Das ist das ist diese Gesellschaft, die sich einsetzt für das Vergessen von Fremdwörtern. Ein Handy adjoin? Was ist das? Wie heißt denn das noch? Weißer Schimmel.
Weiß ich nicht. Das.
Alkoholkranker Arzt. Korrupter Politiker. Wie heißt das?
Warte, ich hole mal das Fremdwörterlexikon.
Schitte.
Du wirst dich jetzt die ganze restliche
Sendung damit beschäftigen. Unsere Zuschauer werden das direkt wissen. Ja. Jedenfalls, also was soll eine demokratische Partei sein, frage ich mich. Also das ist ja, entweder ist sie Teil eines demokratischen Gemeinwesens oder sie ist beansprucht etwas, was dann selber nicht mehr demokratisch ist, weil sie sich als Repräsentant des Volkes von diesem unabhängig macht. Und all diejenigen, die sich als demokratische Parteien jetzt gerieren, haben ja jetzt so im Stresstest der letzten 3 Jahre nicht unbedingt die meisten Demokratiepunkte auf ihrem Konto verbuchen können, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Insbesondere ihr Umgang mit Opposition scheint nicht den Ansprüchen zu genügen, die sie selber laut vor sich hertragen. Findest du das ein bisschen haarspalterisch?
Ja, das ist halt so eine Minderheitenmeinung und dann auch noch haarspalterisch. Und also. Nein, natürlich teile ich diese Einschätzung, aber ich glaube nicht, dass uns irgendjemand, außer denen, die uns zuhören, dass uns irgendjemand verstehen wird, was wir hier gerade sagen.
Also jedenfalls finde ich, ich wollte mal daran erinnern, man darf wählen, was man will. Mhm. Einige denken ja, das ist so eine Art Preisausschreiben, wo man raten muss, wer gewinnt, und dann muss man seinen Namen auf den Zettel schreiben und kriegt dann als Belohnung die Sommerzeit zurück. Oder?
Gieß mir meine Resthoffnung in die demokratische Verfasstheit des Bürgers zurück. Ja, okay.
Und am Ende gewinnt er sowieso wieder Uschi von der Leyen, oder?
Ja, selbst wenn nicht, bleibt sie im Amt.
Ja.
Ja, selbst wenn sie verurteilt wird, bleibt sie im Amt. Das ist ja sowieso schon, glaube ich, geritzt.
Ja.
Oder? Ja, müssen uns keine Sorgen machen.
Jedenfalls, es gibt die Europawahl und wir können
die
politischen Geschicke eines ganzen Kontinents mitbestimmen.
Ja. Beeindruckend.
Aber du bist total begeistert. Ich spüre da gar keinen Enthusiasmus bei dir.
Nee, man sagt ja auch nicht, was man dann wählt und so, aber das ist, ja, ich bin total begeistert. Ich bin heute einfach ein bisschen gedämpft aus anderen Gründen. Also ich bin total begeistert davon,
dass
die Möglichkeit besteht, anders als in Russland, dass man hier wählen darf, dass es hier seit...
Dass wir eine freie Presse haben, dass wir eine unabhängige Justiz haben. Ja, all diese Errungenschaften, die willst du doch jetzt nicht aufs Spiel setzen, indem du jetzt mit dem Feuer des Populismus irgendwie zündelst.
Ja, was ja die anderen gar nicht machen.
Nein!
Nein. Also solange wir uns nur alle schön gegen rechts wenden und...
darf ich in dem Zusammenhang eine persönliche Erfahrung auch berichten? Ich war jetzt mit meinen Kindern hier in einem Freizeitpark in der Nähe von Köln. Der heißt Fantasyland, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und da war ich in der Themenwelt, da gibt es ja so verschiedene Bereiche, so und musste aufs Klo. Und ich habe dummerweise mein Handy nicht anschalten können, aber auf dem Nachbarklo wurde ein Lied gesummt. Mhm. Und zwar, wir kennen es alle, ja, das Horst D'Agostino-Lied. Ja. Und dann wurde noch sogar ein Text dazu gesungen, der nicht dem Original entspricht, nämlich Deutschland in Preußen, Rheinländer raus.
Oh ja.
Ich habe sofort den Staatsschutz alarmiert, weil die haben dann auch die GSG 9 und in Frontex und all diese ganzen Navy Seals sind dann über diesem Fantasyland abgesprungen. Mhm. Und
recht so.
Ja, richtig so. Und haben im Grunde erstmal vorsorglich alle erschossen, weil damit spart man sich die öffentliche Lynch-Stimmung so ein bisschen und bringt dann auch Arbeitgeber nicht in die unglückliche Situation, Menschen entlassen zu müssen. Und was ich jetzt fordere, ist, dass es einen Mahnwachen gibt vor allen Freizeitparks dieser Welt, also auch Pixney World in Paris macht mit, um einfach mal den Anfängen was entgegenzusetzen. Weil du merkst, wie infektiös das ist und dass diese Ohrwürmer ja im Grunde unglaublich gefährlich sein können.
Ja, dringen ja offensichtlich ins Gehirn.
Ja.
Aber das ist gut, dass du direkt reagiert hast.
Natürlich.
Also es reicht ja auch nicht, wie in Magdeburg einfach dann Handys und Autoradios zu konfiszieren. Ich finde auch, wenn dann, gerade wenn du sagst, das war dann auch noch auf dem Herren- oder Kinderklo oder Genderklo.
Was heißt Genderklo?
Was da gibt in deinem, das Genderklo, wenn da dann solche defetistischen Schlager getextet.
Das war Hetze. Das war Hetze.
Muss natürlich
und ich so Rheinländer weit. Raus, ja. Ich habe mich angesprochen gefühlt. Ich habe mich total diskriminiert gefühlt.
Ja.
Und die waren auch kurz davor. Und ich meine, das war, die hatten ja schon den Shuttlebus gebucht, um den Reichstag zu stürmen, alle Politiker ins Gefängnis zu werfen. Ja. Unter dem Namen Kommando Reuß. Wollten sie, also jetzt nicht Prinz Reuß, sondern dieser Fußballspieler, wollten die dann die Macht an sich reißen mit diesem Lied. Und da würde ich sagen, muss man den Anfängen noch viel früher wehren. Also ich würde auch Sylt verbieten lassen zum Beispiel, damit da nicht mehr Menschen Lieder singen. Ich würde auch Kaschmir und Champagner verbieten tatsächlich.
Diese Forderung unsere von, ich glaube, vor 2 Wochen bleibt ja im Raum stehen. Wir brauchen mal so eine Negativ- und Positivliste. Aber ich denke, Sylt ist doch jetzt... Zumindest gibt es, glaube ich, einen Gesetzentwurf, Sylt zu bombardieren. Und da würde ich dann auch einfach nur vielleicht die Sansibar und die Kupferkanne gerne stehen lassen. Das wäre ganz lieb.
Ich also kenne mich da ja nicht aus. Ich hatte ja keine Sylter Jugend, so wie manch anderer hier im Team. Wenn ich ja in meinem Kinderzimmer unter der Treppe saß, wurde hier im Kaschmir-Pullover...
Natürlich.
Ich möchte nochmal zitieren unseren...
Kaschmir-Pullover.
doch.
Champagner
was wurde hier erzählt? Nur bekleidet mit weißen Tennissocken
und einer Rolex
wurde da am Strand flaniert.
Ja, aber nicht von uns.
Nein!
Also nicht, dass wir waren. Wir mussten da zu Fuß hin über den Hindenburgdamm oder hinschwimmen, weil wir natürlich kein Geld hatten, um uns mal die Reichen anzugucken. Ja. Also nicht, dass du hier Dinge durcheinander schmeißt.
Nein. Ich spiele ja nicht so Sozialklischees.
Für den Zeitpunkt, an dem wir dann doch vielleicht Nordisch by Nature so hier das alles übernehmen demnächst nach dem Auseinanderfallen von Deutschland, würde ich doch schon dafür plädieren, Sylt stehen zu lassen. Es ist bis auf die Rolex und Tennissocken und sonst nichts Träger. Ein ausgesprochen pittoresker und schöner Ort. Also bis auf die Menschen, die sich da rumtreiben, ist es wirklich schön.
Ja, und da darf man auch nicht alle gleich verurteilen. Nur weil jemand Geld hat, muss er nicht zwangsläufig ein schlechter Mensch sein.
Nein, nur weil jemand so viel Geld hat und ein Popper ist, muss er auch nicht nutzlos sein, wie diese paar Pfeifen, die da irgendwie das falsche Lied gesungen haben. Aber es ist interessant. Wir wollen das jetzt wiederholen, etwas, was sowieso alle wissen. Aber die hysterische Reaktion ist doch interessant, oder?
Ja.
Um es mal abzukürzen und abzuschließen. Es passieren viele, viele wichtige Dinge.
Ja.
Und wir regen uns auf. Und
zu Recht.
Die müssen dann auch gefeuert und mit härtesten Strafen, Bärbel, schöne Grüße in den Bundestag, müssen ja irgendwie eingesperrt werden für 5 Jahre. Oder
ja, stell dir vor, wir hätten eine Version dieses Liedes in unserem Vorspann verwendet. Oh mein Gott.
Ja,
aber das sind die brennenden Probleme und ich finde schon, ich würde es, wenn ich das auf den Begriff bringen sollte, politischen Symbolfetischismus nennen. Das heißt, man belegt einzelne Zeichen mit Bedeutungen und entreißt sie damit der Beurteilung der Leute, die diese Zeichen nutzen und bringt sie in einen Kontext, der einem die Rechtfertigung verschafft, als guter Demokrat darzustellen und als Verteidiger der Bürgerrechte. Ja, also ich meine, da ist ja kein einziger Schaden entstanden. Ich meine, ich fand den Spruch auch nicht geschmacklos.
Hallo, Herr Freud, kommen Sie doch rein.
Deutsche Grenzleistung, nein. Also, und wenn man nochmal dran denkt, was wir für ein Glück hatten, dass es damals noch kein Internet gab, als wir betrunken Sachen gesagt haben. Wer weiß, was wir alles gesagt haben. Und dann.
Ja, sowas natürlich.
Nein.
Und wir haben auch nicht Stormy Daniels angerufen und wenn, darf das auch keiner wissen. Aber genau, diese ganzen, nochmal, die Reaktion ist aber doch ausreichend hysterisch. Und ich mache da wirklich dann einen Haken, zumindest hinter unseren medialen Verstand und auch unseren politischen. Schaue dann auf die Umfragen und denke, okay, jetzt will keiner mehr diesen ganzen Saftladen und sehe, es verändert sich aber nichts. Leute sind ausreichend entrüstet über diese Sylter Poppe und die müssen alle für immer gesperrt und so und gefeuert werden. Boah, ja, lass uns mal noch ein paar Wochen weiter abwarten. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Unser designierter Kanzler, der Herr Lausen, war ja neulich hier, haben wir mal länger gesprochen und hat vorgeschlagen, dass wir dann zu Beginn der Neuzeit, also wenn das hier alles mal überstanden ist, dass wir dann ein sehr, sehr großes Big Brother-Programm veranstalten und sämtliche Politiker, die jetzt gerade auch, wie sich über die RKI-Filets zeigt, schuld waren an diesem ganzen Dreck, also dass wir die einfach ein lebenslanges Berufsverbot erteilen und sie gerne begleiten mit einer Kamera.
Das ist ein interessanter Deal, so das Sommerhaus der Stars.
Das für immer Haus der Stars.
Genau. Für immer Haus der Stars.
Ganz nett, kriegen alle Bürgergeld, dürfen nicht arbeiten.
Ach, man könnte die möglicherweise auch in so einer Smart City auch ganz gut unterbringen.
Ja.
Und sie mit dem Glück der Besitzlosigkeit erfreuen. Ja. Ach immer. Mhm.
Wir fragen mal Endemol. Mir fällt da auch eine Smart City ein, die wir umwidmen könnten. Aber ich sage nicht, wie die heißt.
Ach komm, das ist aber jetzt gemein. Sag mal.
Nee, sag ich nicht.
Fängt es mit B an.
Nee, mit H.
Und hört es mit G auf?
Nee. Nee, ich wollte das bei dir eigentlich machen. Aber
ach so.
Ja.
Ja, wir haben ja als Hirte haben ja Tradition in diesem Metier, weil wir den ersten Big Brother Container ja bei uns stehen hatten. Ja?
Das meinte ich. Ja.
Aber der ist, glaube ich, jetzt umgezogen nach Köln aus Neudorf. Ich weiß es nicht.
Ach so, okay, ja. Na gut, dann müsstest du aber auch ausziehen, das wollen wir ja nicht. Also du kannst ja dann nicht in dem Container bleiben, wenn dann unsere Politiker da alle drin sind. Ja,
vermutlich nicht. Aber ich würde mein Bett räumen für den Olaf.
Ja. Ja, okay.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Das müssen wir aber, wir sprachen kurz vor unserem Gespräch drüber. Die RKI-Filets müssen wir natürlich würdigen und widmen, würdigen und uns denen widmen. Ich glaube nur, wir sollten das bis nächste Woche vertagen, weil jetzt gerade ja wirklich alle drin rumwühlen in diesen Tausenden von Seiten. Ja. Und ich würde das gern auch tun, um mir dann ein abschließendes Urteil zu bilden. Was jetzt bisher schon da ist, ist ja schlimm genug. Aber, und ich kann auch nur jedem raten, sich das runterzuladen und denen irgendwie noch zu folgen, die sich noch ein bisschen besser auskennen als wir alle. Also von Barucker bis Velasquez bis natürlich Paul Schreier und Carsten Montag.
Die, Tom Lausen hat auch ein bisschen was gemacht, glaube ich. Ne?
Tom Lausen, aber auch Suga, der Doktor, der Schiffmann in Tansania. Es ist schon extrem aufschlussreich, das, was wir jetzt schon sehen, finde ich. Und es ist für mich eben besonders aufschlussreich. Wir wussten das ja damals schon.
Aber du kennst ja meinen.
Aber das RKI auch.
Meine Redensart von der neuen Folgenlosigkeit.
Ja, denke ich oft dran. Immer wenn ich denke, ich habe was gefunden, was Folgen haben müsste, denke ich eigentlich. Also den ganzen Tag.
Ja, ich habe ja immer gedacht, ich werde wegen meiner Gedanken unsterblich. Ich hätte mir nur etwas mehr substanzielle Gedanken gewünscht und nicht so resignative, die mich dann in die Ewigkeit bringen.
Glaubst du, ganz im Ernst, dass das auch folgenlos bleibt?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Komm, jetzt raub mir nicht meinen Pessimismus hier.
Nein, ist gut. Gut, dass du dazu nochmal, dass du das nochmal.
Was könnten denn Folgen sein? Abgesehen vom
Rebirth-Container. Ja. Was könnten denn Folgen sein? Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Ja, was könnten denn die Folgen sein, wenn man im Wissen um die Dinge, die jetzt rauskommen, dann so eine ganze Bevölkerung traumatisiert und 312.000 ältere Herrschaften allein und ohne Beistand sterben lässt. Auch die Zahl ist ja mal kommuniziert worden jetzt in der Welt. Danke, Frau Boderas. Das sind ja alles direkte Folgen dieser politischen Entscheidung, für die es keine
Folgen gibt.
keine sachliche Grundlage gab. Genau, keine Folgen wird es natürlich keine Folgen geben.
Wofür es allerdings Folgen gibt, ist, wenn Leute sich dazu kritisch äußern. Und da muss ich sagen, vielen Dank, mir ist zugespielt worden ein Dossier. Ja, die Böttcherfilets. Du selbst hast dich da in eine böse Tradition begeben mit Ärzten, die dem Ansehen der deutschen Medizin nachhaltig geschadet haben, wie etwa der Herr Mengele.
Das ist ja nett. Danke dir. Ja, ich trage es nicht mit Stolz, sondern mit Fassung. Nein, es war damals...
Ein Ärzte also Sven wurde übelst verleumdet, weil er auf diesen Missstand hingewiesen hat, auf Dinge, die jetzt offensichtlich sind und die hätten vermieden werden können, wenn man auf Menschen wie Sven und andere gehört hätte. Und anstatt auf sie zu hören, hat man sie verleumdet. Und die Folgen für dich, also die neue Folgenlosigkeit gilt ja nicht für alle. Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Die muss man sich verdienen. Ja. Hörst du eigentlich diese Taube, die hier so ein bisschen...
Die Taube? Die ist bei dir, oder? Ja, also hier ist sie nicht. Das wüsste ich. Hier ist nichts mit Frieden. Mhm. Hier werden Tauben sofort gegessen. Ups.
Erzähl mal den Hintergrund, weil das ist ja schon...
Sachverhalt nochmal ganz kurz. Das war 2020, irgendwie im April, glaube ich, Mai. Und mich hat das ganz ehrlich gesagt kalt erwischt, weil dieser Text, den ich geschrieben habe, ja, der hat tatsächlich genau das vorhergesagt, was dann passiert ist bis heute. Also und mit der Warnung verbunden, dass man das doch bitteschön nicht machen möge. Auch wegen, weil es eben keinen Grund gibt. Also es gab in den Daten keinen Grund, wie sich jetzt ja auch in den Filets zeigt. Und die RKI-Mitarbeiter, die muss man auch entlasten, die wussten das ja auch. Also was wir Kritiker damals gesagt haben, das wird böse enden, das wussten die RKI-Mitarbeiter auch. Es ist ja genauso diskutiert worden. Es ist nur von anderer Stelle dann ganz anders und extrem schädlich entschieden worden. So, also das habe ich damals auch gesagt. Und mich hat total geschockt, weil ich da reingeschrieben habe, wenn es jetzt einen vulnerablen, polymorbiden Angehörigen gibt, der schon mit 85 in irgendeinem Krankenhaus oder mit 90 und 5 Erkrankungen liegt, dann holt den zu euch nach Hause und haltet ihm die Hand, wenn er gehen muss. Und für diese Anregung, für die mich auch, also dann Pflegerinnen und Schwestern und hast du nicht gesehen, alle sagen, ja, das ist auch ganz wichtig, habe ich von den Linken, also Ex-PDS-Leuten und wollen wir keine Namen nennen, aber Europaabgeordneten und vorbestraften Spionen, die jetzt für die Alternativmedien schreiben, nennen wir es mal so, also mir diese Bemerkung eingefangen, ich wäre schlimmer als Mengele, weil Mengele ja wenigstens Gründe hatte, Menschen töten zu wollen. Und ich wolle jetzt einfach alle alten Menschen töten, worauf ich reichlich Morddrohungen bekommen habe und so weiter, weil das ja keiner dann gelesen hat, geschweige denn verstanden hat. Und wenn ich dann heute, was sich früh abgezeichnet hat, nicht in Deutschland, aber in den Zahlen aus England und Wales zum Beispiel, dass unheimlich viele alte Menschen, die viel mehr Angst hatten davor, allein mit dieser Krankheit und isoliert zu sein, als sogar vor dem Tod. Auch das kommt da jetzt raus. Und wenn ich dann heute lese, 312.000 Menschen sind allein gestorben in dieser Zeit wegen unserer Beschlüsse. Und weil es solche Leute gibt wie die, die mich damals kritisiert haben, dass ich irgendwie Mengele wäre, weil ich einfach nur plädiert habe für Menschlichkeit. So wie ich meiner Mutter die Hand gehalten habe, als sie gestorben ist, die kann man doch nicht allein sterben lassen. Gut, wir wollen ja heiter sein. Aber
fällt einem schwer dabei, heiter zu bleiben, ehrlich gesagt. Also das Einzige, was mir einfällt, ist, dass natürlich das würdelose in die Länge strecken von Sterben in Kliniken natürlich auch ein Geschäftsmodell darstellt.
Mhm.
Und dass man da natürlich nicht ungestraft dran rütteln kann und auch, ja. Das ist, ich meine, wir müssen einfach die grundsätzliche Frage stellen, was hat es mit der Würde des Alterns und der Würde des Sterbens auf sich? Und du hast die gestellt im Sinne der Menschlichkeit und der Gemeinschaft und der Verbundenheit und wirst dann so diffamiert, also mich empört das und na gut, aber.
Ich finde, das war so, mich hat es kalt erwischt, weil ich dachte, das ist eigentlich ein Selbstgänger, was ich sage, dass man, wenn jemand sterben muss, ihn nicht alleine sterben lässt, außer wenn er das jetzt ausdrücklich möchte und sagt, lass mich mal, mach mal die Tür zurück, ich muss jetzt sterben. Aber ansonsten, dass man doch ihn begleitet. Das hat mich wirklich völlig geschockt. So. Und die Diskussion über wann darf man wie wem warum sterben helfen oder nicht, die habe ich ja da gar nicht aufgemacht.
Also ich weiß, das ist mir völlig klar, dass es gar nicht um eine Euthanasie-Debatte ging, sondern um die Würde im Angesicht des Unausweichlichen.
Ja, wie kann man daraus konstruieren, dass ich irgendwie deren Eltern alle umbringen will? Was für ein Unsinn. Also, ja, na gut. Gut, aber es hat sich ja an meiner Einschätzung, die damalige Einschätzung war richtig und das war ja nicht nur meine. Wir sind dafür ordentlich gedisst und aussortiert worden und heute zeigt sich jetzt eben durch das Entschwärzen, Ingo fragte, ob man das überhaupt darf, Entschwärzen, das politisch korrekt ist. Schönen Gruß an unsere vielen Redaktionen.
Gruß an die Textilredaktion nochmal hier so.
Wo kommt das denn her? Also für Podcast-Hörer, Matthias schwenkt gerade die Regenbogenfahne.
In den Farben Schwarz-Rot-Gold. Die gab es ja. Nur.
Ja. Wo kommt die denn jetzt her? Zeig mal. Das ist ja, das darf man nicht, das weißt du. Ne?
Wenn wir gleich drüber sprechen, Entschuldigung. Ich wollte nur unsere Textilredaktion uns auch drauf.
Du wolltest mal das Thema.
Nein,
ich völlig recht. Doch, mal Textilredaktion.
Schönes Thema.
Was, die Textilredaktion?
Nein.
Das,
Entschwärzung der RKI-Files, genau.
Ja, du meinst, ich finde es ja, also nicht nur die RKI-Files, sondern auch das, was unser Gesundheitsminister, heißt das so? Ist ja immer noch, ne?
Du meinst den Karl?
Heute ist Sonntag, ja. Montag vielleicht
nicht mehr. Ja, der war doch so überrascht angesichts der vielen neuen Pflegefälle.
Ja, das ist ja auch eine Geschichte, die ich habe das gar nicht verstanden. Hast du das verfolgt?
Ja, also der hat mit gesagt, 50.000 Pflegebedürftigen mehr gerechnet, glaube ich, oder? Und hat dann gesagt, jetzt sind es 320, das ist ja fast das Doppelte. Und er weiß gar nicht, wie das sein kann. Insbesondere, glaube ich, die Gruppe der unter 50-Jährigen ist da
betroffen. Aber das ist so ein völliges, lass uns das kurz machen, ich hoffe, es langweilt sich keiner. Es ist so ein völliges Durcheinander. Ne? Also Karl hat gesagt, er hatte gerechnet mit 50.000 neuen Pflegebedürftigen im Jahre 2023 und es sind geworden, 360.000. Da war ja natürlich unsere Reaktion, wir könnten dir helfen, es hat mit den Schwärzungen zu tun, womit das zusammenhängt, die erste Reaktion. Und wenn man dann genauer hinguckt und der Einzige, der es gemacht hat, war, glaube ich, Reitschuster, ist diese Zahl falsch, die Lauterbach da kommuniziert hat. Also die 360.000 sind völlig normal. Das ist ein Anstieg, linear, über Jahre, der sich in den Zahlen zeigt. Aber dass der Gesundheitsminister das nicht weiß, wäre für mich ja schon eigentlich ein Kündigungsgrund.
Du, solange der nicht die falschen Lieder singt, wie das Horst da Justizling, ja, gibt es keinen Grund, ja, zur Kündigung.
Ist
ja,
das ist jetzt irgendeine interne Berechnung vom Gesundheitsministerium und da sind nur die älteren Pflege, neuen Pflegefälle drin, bla bla bla. Wo man sagt, ey, Moment mal, Karl, du hast aber in der Süddeutschen was ganz anderes gesagt. Und die Süddeutsche hat im Gleichschritt vollkommen inkompetent ergänzt, was der Typ da von sich gibt. Also wenn man sagt, Karl, ich muss mal das Zitat suchen. So, Süddeutsche hat geschrieben, es gebe eine Reihe von Erkrankungen, die man früher nicht lange überlebt hätte.
Ah.
Zitat Lauterbach, durch die Erfolge der Medizin ist die Gruppe derjenigen größer geworden, die schon in jungen Jahren pflegebedürftig sind. Das stellt jetzt auf eine völlig andere Zahl ab. Angeblich haben sie ja nur die Alten neu betrachtet und jetzt erzählt Lauterbach den nächsten Unsinn. Wenn daran irgendwas logisch wäre, dann müssten ja irgendwie in seiner Welt im letzten Jahr 300.000 Todesfälle verhindert worden sein unter jungen Menschen, die jetzt zum Glück nicht tot sind, sondern nur pflegebedürftig.
Die müsste man ja dann in den Statistiken der Sterbefälle als Untersterblichkeit in diesem Segment sehen.
Ja. Ja, und man müsste dann nochmal sagen, boah, was war denn das für eine medizinische Revolution, die letztes Jahr 300.000 junge Menschen vor einem sicheren Tod gerettet hat und jetzt sind sie zum Glück nur pflegebedürftig.
Du stellst irgendwie auch die falschen Fragen, habe ich das Gefühl. Das ist ja, das führt ja letztendlich schon zu einer Legitimation des Gesundheitsministers, wenn du das so jetzt.
Nein.
Also entweder, was folgt daraus? Was folgt daraus? Entweder er ist desorientiert, er ist diskalkulatorisch unterwegs oder was?
Ja.
Oder er ist Teil einer Verschleierung von wahren politischen Verhältnissen? Was folgt daraus jetzt?
Für mich ist das wirklich alles sehr, sehr, sehr amüsant. Ich frage mich das auch, aber es kann ja alles gar nicht mehr sein Ernst sein und auch nicht der Ernst aller anderen, oder? Korrigiere mich, ich bin einfach da.
Ja.
Man muss ja bei dieser ganzen Diskussion auch über diese kleinen Zahlen, auch da muss man dann nochmal einsteigen. Du kennst mich ja als...
Ja.
Als Spinner, ja, der immer sämtlichen Zahlen immer so ganz, ganz lange hinterher stolpert, um dir und vielleicht noch zwei Zuhörern nochmal ein bisschen Kontext zu liefern. Ich weiß nicht, was Karl damit jetzt erreichen will, dass wir plötzlich irgendwie, er will seine Reformen jetzt und sein Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz statt Patientenverbesserungsgesetz durchbringen. Aber wenn man sich die Gesamtsituation in der Pflege anguckt, die er und seine Vorgänger alle komplett an die Wand gefahren haben, sagt im Unterschied zu Dänemark übrigens, wenn man sich hier um Angehörige kümmert, dann wird das gesellschaftlich gutiert und es wird auch steuerlich anerkannt. In Deutschland ist das völlig anders. In Deutschland leisten die Pflegearbeit die Angehörigen zu 80% und arbeiten dafür bis zu 45 und 49 Stunden in der Woche zusätzlich. Und das hat einen Gegenwert, dieses Programm der Angehörigen, das sie nicht in irgendeiner Form anerkannt bekommen, auch nicht steuerlich, von 100 Milliarden Euro. Das ist das, was hinter so einer Aussage von Karl dann völlig runterfällt. Man sagt, dieses ganze System ist dermaßen im Eimer. Das ist
ein Schlag in die Fresse der Leute, die ihr Leben in Liebe ihren Angehörigen widmen.
Ja, das ist der Dauerzustand. Und jetzt kommt dann so ein komischer Geier vorbei, so ein Vogel, der dann auch noch völlig falsche Zahlen kommuniziert, nur um dann die nächste Stufe irgendeiner Bereicherungsagenda durchzusetzen. Kannst du jetzt mal ein paar Witze machen?
Nee, ich muss noch was Trauriges in Erinnerung rufen. Das habe ich vergessen, wollte ich eigentlich gerade sagen, als mir diese blöde Idee mit der Deutschlandfahne durch den Kopf geschossen ist. Ich wollte erinnern an den Tod von Arne Burkhardt, der vor einem Jahr tragisch ums Leben gekommen ist. Bei einem Badeunfall war das, glaube ich. Und ich denke, dass es Sinn hat, auch nochmal daran zu erinnern, dass es Menschen gab und gibt, die mit geradem Rückgrat und klarem Verstand genau diese Dinge benannt haben und belegt haben und einen hohen Preis dafür gezahlt haben. Da war das nämlich nicht folgenlos, während andere sehr großzügig mit Wahrheit und politischer Verantwortung umgingen, aber sehr an ihrem eigenen Wohl interessiert waren und jetzt auf der sicheren Seite nach wie vor unterwegs sind. Mhm.
Ja, das ist die neue Folgenlosigkeit. Mhm. Zitat Matthias Borchardt, der diesen Begriff prägte in den letzten Monaten des der vormals als Bundesrepublik bekannten das Zusammenschlusses von 16 Bundesländern, die sich nicht viel zu sagen haben.
Jetzt hast du, und das ist ja auch nochmal, das ist jetzt nicht, was wir nur im Hinblick auf die Vergangenheit thematisieren müssen, sondern du sagst, es gibt Anzeichen dafür, dass das mit den Pandemien weitergehen wird.
Es gibt Anzeichen, die... Ja, es ist alles jetzt inzwischen so auch aufgestellt. Das finde ich, mag ein bisschen selektiv sein, meine Wahrnehmung, aber es ist der erste Vogelgrippenimpfstoff, ist ja jetzt ist ja gerade eine Studie erschienen, dass die Universität Penn, heißt tatsächlich so, dass sie die erste mRNA-Impfung gegen H5N1 ja jetzt schon mal durchhaben, fehlt noch eine Peer Review. Es gibt jetzt Massenimpfungen von Viechern natürlich vor allem. Ich glaube, müssen wir es erklären? Also die Vogelgrippe springt ja jetzt dann über, noch nicht so richtig auf Menschen. Von den Vögeln auf die Rinder, die können wir dann ja auch gerne alle schlachten oder eben impfen.
Und dann geimpft essen.
Und dann geimpft essen, genau. Das hilft ja vielleicht auch den Menschen, auf die der das Virus normalerweise ja nicht überspringt. Ich finde es spannend als Schachspieler, wie das hingestellt worden ist jetzt von Kaiser Bill. Also dass Jeremy Farrar, wird niemand was sagen, aber ist der neue WHO-Chefwissenschaftler. Mhm. Und Herr Farrar kommt vom Wellcome Trust. Das klingt immer so nett, das klingt nach herzlich willkommen, ist aber nicht so. Wellcome ist der Name des Stiftungsgründers und das ist Big Pharma. Mhm. Also vergleichbar mit dem, was die Bill und Melinda Gates Foundation so macht. Und da war Farrar Chef, jetzt ist Farrar Chef Wissenschaftler der WHO und hat das Zeitalter der Pandemien ausgerufen. Spannend ist das deshalb, weil Farrar eben derjenige ist, der schon seit 2014 oder 2004, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, ist 2004, an der Wiederkehr der Vogelgrippe herumforscht mit den einschlägigen anderen Verdächtigen. Mhm. Also irgendwelchen
Vietnamesen. Im Sinne der Preparedness.
Und dem Herrn Ferguson vom Imperial College, der ja bei jeder Vorhersage über Pandemien immer so um das Hundertfache falsch liegt, was die Zahl der Todesopfer betrifft. Und da wollen wir auch nicht vergessen, dass unser Bundeskrischi ja auch bei seinen letzten Versuchen eine Panik auszulösen, auch auf die Vogelgrippe gesetzt hat. Damals haben ihn Wodak und Herr Bagdi entlarvt.
Ja. Ich weiß noch.
Es gab da noch so einen kleinen, den größten Medizinskandal aller Zeiten wegen dann der Mittel dagegen. Das wollen wir jetzt nicht alles machen. Aber es ist die Vogelgrippe gut vorbereitet. Mhm. Ob jetzt die WHO-Abstimmung gegen den Willen der Staaten doch noch durchgeht, wissen wir nächste Woche. Wieder keiner so richtig aufgepasst. Mhm. Also die internationalen Gesundheitsregeln, die ja eigentlich 4 Monate vorher hätten vorliegen müssen zur Abstimmung, lagen nicht vor und sind damit abzulehnen, werden wohl doch durchgehen. Das heißt, im Herbst kriegen wir die Vogelgrippe. Und dann bin ich gespannt, wie die Leute reagieren.
Ich hoffe, ein bisschen sorgsamer und weniger widerborstig gegen die Regierungsmaßnahmen.
Weniger widerborstig? Ja. Ich wollte gerade sagen, also entschuldige, ja nicht, dass hier die neue Folgenlosigkeit in Frage gestellt wird.
Ja, das wäre nicht gut. Wollen wir noch über
Schwenken wir deine Fahne. Ja.
Ich würde gerne über nationale Symbole sprechen.
Ja, ich bitte darum. Ich habe mir auch den Mund fußig geredet. Entschuldige, so viel Rede.
Nein, ich habe Genuss gehört. Fächel mir gerade hier mit meiner... Darf man das eigentlich, darf man sich damit Luft zu fächeln oder ist das ein Missbrauch von nationalen Symbolen? Ich weiß es nicht.
Man darf das nicht. Du weißt, dass unser Freund und unser Chefredakteur aller Redaktionen, Ingo, uns ein...
Textilredaktion, ja.
Die Textilredaktion aus dem Hamburger Abendblatt auch noch geschickt hat, wo man uns ja erklärt hat, und zwar, ich glaube, von einer Mietrechtlerin, die sich gut auskennt mit sowas.
Natürlich.
Mit nationalen Symbolen. was man auf den Balkon hängen darf. Anders als beim Sommermärchen damals. Ja. Kriegen wir dieses Jahr einen Sommeralbtraum. Und da kann man ja auch auf dem Balkon doch lieber eine Regenbogenfahne hängen.
War die das würde ich unseren Zuschauern auch empfehlen, tatsächlich, oder?
Ja, wir wollen doch keinen ausgrenzen.
Ja, ich lasse es mich mal ein bisschen philosophisch einordnen. Ich bin da noch nicht ganz durch. Ich entfalte mal meine Gedanken und du sagst, ob da was dran ist oder ob das reiner Blödsinn ist. Also nationale Symbole, ich hatte da lange kein Verhältnis zu, ehrlich gesagt. Also mir hat die Deutschlandfahne nicht allzu viel bedeutet. Mich hat es gewundert, wenn man sich aufgeregt hat, wenn eine amerikanische Fahne verbrannt wurde oder wenn die dänische Fahne nass wurde oder irgendwie sowas. Da gibt es ja verschiedene folkloristische Haltungen dazu. Aber offensichtlich sind nationale Symbole ja irgendwie Verkörperungen von Staatsräson oder wer weiß was, wie auch immer, keine Ahnung. Jetzt ist es ja so, dass die Deutungshoheit oder die Loyalität zu den eigenen Staatssymbolen den Mächtigen in Deutschland so ein bisschen abhanden gekommen zu sein, scheint zumindest eine gewisse Aversion gegen die eigenen Nationalsymbole. Du erinnerst dich, dass Angelina Merkel bei einer Wahl oder bei einem Wahlsieg eine Deutschlandfahne in die Hand gedrückt bekam von einem unverständigen, noch nicht auf dem neuesten Trend der Zeit setzenden Kollegen eine Fahne in die Hand gedrückt bekommen und sie dann abwiegelte und beiseite gestellt hat und auch seltsame psychosomatische Reaktionen beim Spielen der Nationalhymne, die ja sozusagen eine akustische Nationalfahne darstellt, bekam. Sie zitterte also. Das heißt, man merkt, hier ist eine Art gebrochenes Verhältnis zu den eigenen Nationalsymbolen. Insbesondere, weil jetzt ja auch, und das ist ja der Opposition gelungen, diese Nationalsymbole als Zeichen des Widerstandes gegen die Herrschenden gewendet werden. Das heißt, es gibt ja Leute, die tragen diese Fahne auf der Straße. Und man könnte sagen, das ist eine Art subversiver Sieg der Opposition, sich diesen Kontrollverlust über die nationalen Symbole anzueignen. Und man könnte das als eine Art symbolischen Sieg bezeichnen, weil natürlich man damit ein Dilemma erzeugt. Man könnte aber umgekehrt auch sagen, dass man dieser Symbole sowieso längst überdrüssig war und ebenso wie die Nation und diesem ganzen Grundgesetz und diesem ganzen Scheiß der Nachkriegszeit endlich mal loswerden will, damit Deutschland endlich im Gender Wonderland aufgehen kann im Globalismus und damit gar nicht so undankbar ist, dass diese Symbole jetzt kontaminiert werden mit völkischem Gedankengut und dem Horst Agostino-Lied. Dass man vielleicht gar nicht böse ist, wenn man dann sagen kann, nee, so kurz oder lang verbieten wir einfach die Verwendung dieser Symbole, weil sie natürlich Anlass bieten zur Hetze, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Sehr gut. Sehr guter Gedanke. Also hab ich bisher selber nicht gedacht, auch noch nie gehört. Also das heißt, ich habe nur, während du gerade das entwickelt hast, gedacht, ja, also wir lehnen natürlich, müssen ja die Fahne ablehnen, weil wir ja für Weltbürger und das Ende der Nation sind. Genau. Wir als eine der wenigen Nicht-Nationen, die wir nun mal sind, wollen wir der Welt vorschreiben, dass Nationen auch irgendwie doof sind. Und das ist natürlich ein genialer Schachzug, dann sagen, dass du tatsächlich diese Fahne verknüpfst. Brauchen wir eigentlich bei der EM nur noch, da sind auch ganz viele Fahnen von anderen und so unterwegs. Ist denn da noch irgendwie so ein kleiner Anschlag geplant oder sowas von Leuten, die noch mit der Deutschlandfahne rumlaufen? Dann könnte man doch endgültig da mal einen Haken dahinter machen und die Fahne verbieten. Ein Haken. Ich habe Haken.
Darf man noch Haken sagen? Oder fällt es schon in die Kategorie Sylt?
Ja.
Da müsste man nicht alle Haken und alle Kreuze auch verbieten? Die Kirchen?
Nee, das ist ja schon so. Ja, die Haken.
Nee, was du meinst, also das habe ich mir auch gedacht. Also die haben ja jetzt, wenn ich das mal so ein bisschen in die Gesamtwetterlage einordnen darf, haben die ja jetzt so vor dieser Europawahl uns ja so ziemlich in Ruhe gelassen mit dem Scheiß. Das Einzige, wo sie uns stressen, ist, wenn wir die falschen Lieder hören oder die falschen Symbole verwenden, dass wir das nicht tun sollen. Aber ansonsten haben sie uns ja nicht die Heizung abgeschaltet. Oder sind sie sonst uns eigentlich relativ wenig auf die Nerven gegangen, vergleichsweise. Wenn denn die Europawahl über die Bühne sein wird, nächstes Wochenende, danach müssen sie ja nicht befürchten, dass wir mit unserer Wahl irgendwie politische Ereignisse kommentieren und können ja dann wieder machen, was so die Agenda betrifft. Und da wäre natürlich so ein rechtsextremer Anschlag auf Im Stadion, weiß ich, wenn da steht vor, da erklingt dann das Horst Agostino-Lied oder jemand singt das in so einem Stadion. Das ist ja fast schon wie so ein Sprengstoffgürtel. So ein, das ist ein musikalischer Sprengstoffgürtel, wenn wir das mal so sagen wollen.
Ja,
also dann können wir ja, dann können wir auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Sicherheitsgesetze auch durchbringen, weil die Bevölkerung dann danach schreit, vielleicht sogar.
Ja, also den Großteil der Gesetze, die keiner haben will, bringt man ja traditionell während Fußball-Welt- und Europameisterschaften durchs Parlament, weil dann gar keiner hinguckt. Das wird ja diesmal auch so sein. Also da muss man ja vielleicht nochmal hingucken, wer dann um 23.03 Uhr mit 5 Abgeordneten ein neues Infektionsschutzgesetz durchprügelt, das Lauterbach zum Kaiser macht. Wird ja eh keinen interessieren. Aber das andere hast du, ja, wenn wir über sowas sprechen, denke ich immer, lass uns das nicht beschreien. Also lass uns bitte, lass sie nicht auf diese Idee kommen.
Wer auch immer.
Irgendwas, wer auch immer, von wo.
Ja, man muss ja aufpassen, dass man das Pulver nicht an der falschen Stelle verschießt, denn es gibt ja noch die Olympiade in Paris.
Aufpassen, dass man das Pulver nicht an der falschen Stelle anzündet. Ja, wäre denen auch zuzutrauen. Stimmt, ja. Aber das ist ja, habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt. Ich habe mich ja gewundert über diesen bemerkenswerten Satz von nicht Walter Ulbricht, von Nancy, dass sie, was will sie, die will die Grenzen dicht machen nach Westen. Ja. Ich habe ein bisschen gedacht, das war doch eigentlich, war doch in der anderen Zone da. Wie hat sie denn das gemeint?
Das musst du mal erklären, weil in welchem Kontext hast du, sie möchte im Rahmen der Fußball-EM die Grenze nach Westen nicht mehr, weil ja, das ja, natürlich, das sind ja die Hauptmigrationsrouten. Das ist ja diese.
Ja, ab Juni werde ich insgesamt die Grenzen schließen, also auch in den Westen.
Ach so.
Das hat sie im Bericht aus Berlin wortwörtlich gesagt.
Das gehört ja zu ihren Befugnissen. Sie hat als Innenministerin hat sie ja den großen Schlüssel, mit dem man dann die Grenzen schließen kann. Das ist genau, so ein Zentralschloss im Keller ihres Ministeriums. Dann geht sie da so runter und dreht, steckt ihn in so ein großes Schloss und dann krack, dann sind alle Grenzen zu. Ich dachte mir, das ging gar nicht.
Die deutsche Zentralverhandlung.
Ich dachte mir, das geht gar nicht, Grenzen schließen.
Ja, eben. Also das ist ja irgendwie häufiger mal unser Thema, dass wir sagen, können wir die mal zumindest ein bisschen so ab und zu mal so 2 Minuten schließen, aber jetzt geht's zur EM. Aber warum, was heißt denn nach Westen?
Ja, damit will ich nach Frankreich fliehen.
Ach so, ja, okay, das habe ich befürchtet. Gut, dann mache ich doch lieber Urlaub in Dänemark, ja. Okay, also wir entkommen während der Europameisterschaft nicht nach Frankreich.
Ja, was meinte sie damit? Also da
ich weiß das
müssen
nicht.
Wir nochmal unsere Politredaktion fragen. Der Ingo, der weiß das bestimmt.
Ja, dann fragen wir sie und laden sie einfach nächste Woche nochmal ein zu B und Besuch. Solange sie noch im Amt ist.
Ja, nee, du, die wird ewig im Amt bleiben. Also da habe ich überhaupt keinen Bedenken.
Ja.
Ja.
Ach, ich muss immer so, manchmal werde ich regelrecht sentimental. Ja. Wir haben ja die
alten Sentimental. Die
sind ja nicht Sentimental, ja. So eine Heavy-Metal-Band. Wir haben ja die alten B&B-Folgen gar nicht mehr auf dem Sender, aus Gründen. Aber da musste ich dran denken, als sie bei jetzt doch, glaube ich, Tichys Einblick mal belegt hat, dass Herr Haldenwang und seine Behörde, du erinnerst dich, Verfassungsschutz,
ja.
Gibt es ja nur in Deutschland sowas. Also ein Inlandsgeheimdienst, der die eigenen Bürger bespitzelt. Aber das, wir hatten schon damals in einer unserer ersten Sendungen besprochen mit dem niedersächsischen Verfassungsschutzbericht, ich weiß nicht, ob du dich dunkel erinnerst.
Was wo da wir so da auch mit vorkamen, ne?
Ja. Und das aber, wenn es jetzt soweit ist, dass dann der Verfassungsschutz Informationen über irgendwelche Treffen in Potsdam, nachdem man die Post aufgemacht hat, irgendwie auf dem Amt mit Heißwasser oder Wasserdampf, das dann durchsteckt an Korrektiv und an Aktivisten. Das finde ich hat schon eine Dimension und würde gerne die nächsten paar Wochen beobachten, ob dann denn Herr Haldenwang demnächst freiwillig zurücktritt.
Ich zieh dir diesen Zahn gerne noch ein 10. Mal. Wir sprechen von der neuen Folgenlosigkeit. Du wirst zurückgetreten. Mann. Ja, weil du das. Was?
Ich werde zurückgetreten.
Ja, weil du das nicht akzeptieren kannst, dass das eine Form von Haltung zeigen ist, die wir brauchen, um den Anfängen zu wehren. So wie wir die Delikte unterhalb der Grenze der Strafbarkeit kriminalisieren, So erweitern wir die Exekutive um Akteursgruppen unterhalb der Mandatschaftskeit. Also das heißt, die haben kein politisches Mandat im Rahmen der Gewaltenteilung, werden aber trotzdem als Elemente der politischen Exekutive gebraucht. Mhm. Also da, wo Recht und Gesetz gelten, wird gestraft. Da, wo Dinge geschehen, die missliebig sind, wird unterhalb dieser Grenze journalistisch inkriminiert, bestraft, sanktioniert. Das ist ja die vierte Gewalt, vollzieht ja die Gewaltenteilung in Personalunion. Das heißt, sie stellt ihre eigenen Gesetze auf, die vierte Gewalt. Sie richtet und sie vollzieht die Strafen an den Personen durch entsprechende mediale Hinrichtungen. Das ist eine Sub- oder Mikrojustiz unterhalb der verfassten, vom Grundgesetz vorgesehenen.
Aber können wir dann nicht ein bisschen Geld sparen, indem wir die ganze Politik abschaffen und die gesamte Regelung dem Spiegel überlassen?
Stimmt eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Und der wird ja auch gar nicht von uns finanziert, der Spiegel allein, sondern der hat ja auch internationale Geldquellen. Die
ja, eben. Das wäre doch eigentlich, dann können wir die ersten drei Gewalten sich sparen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen mehr Geld für die Pflege und überlassen das einfach dem Spiegel.
Gute Idee eigentlich, aber da fällt mir ja nochmal ein, wir haben jetzt ja 1000 Jahre Grundgesetz.
Ja, gleich ganz kurz noch Klammer auf, weil das wollte ich vorhin noch sagen, Spiegel. Und das machen wir garantiert nächste Woche, weil ich mich wirklich gefragt habe, warum Bill Gates, nochmal zu den RKI-Filets, du spieltest ja eben darauf an, dass er auch den Spiegel unterstützt.
Das hast du jetzt
aber
gesagt.
Aber dass die Schwärzung, da muss ich wirklich noch mal ganz lange blättern, dass Billy Boy, also gegen das Novel Coronavirus, also nCoV, schon im Februar 2020 uns Deutschen 100 Millionen zugesteckt hat, damit wir uns da mal kümmern. Das finde ich bemerkenswert. Das war doch erst im April 20, dass er in der Tagesschau diese 7 Minuten Werbesendung hatte für seine Impfstoffe für 7 Milliarden Menschen. Da hat er gut vorbereitet.
Und bestätigt diesen neuen Stil des postdemokratischen Regierens, des postrechtsstaatlichen Vollziehens von Hoheitshandlungen in den Medien. Tausendjähriges Grundgesetz.
Was denn? Das ist nicht das Tausendjährige.
Doch, war doch jetzt. War noch alle letzte Woche, haben nur alle gefeiert oder vorletzte Woche?
Ja, aber das waren doch nur 75 Jahre.
Ach, 1000 Jahre, das war was anderes, ne? Das waren diese anderen 12 Jahre, die waren.
Das war ein anderes, ja.
Ich wollte das feiern.
Ja, Albtraum, 75 Jahre Grundgesetz, ja.
Aber was die Väter des Grundgesetzes ja nicht wissen konnten, ist, dass die Demokratie des Grundgesetzes selber ja auch von Menschen gebraucht werden können, die demokratische Ziele verfolgen.
Das. Okay. Ja, wer rechnet damit
sowas? Ja, eben. Und deshalb müssen wir ja Frieden schaffen durch Verteidigung, Freiheit durch Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit durch Entrechtung.
Ja.
Wir brauchen für das zweite Jahrtausend des Grundgesetzes brauchen wir ein paar kleinere redaktionelle Änderungen, glaube ich.
Ja, willst du die mal aufschreiben? So, bis nächste
ja,
Woche,
könnte ich machen. Also jetzt spontan würde mir da nicht allzu viel einfallen, weil ich bin ja verliebt ins Grundgesetz. Ich finde, das ist ja ein historischer Glücksfall, der gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann im Hinblick auf die Umstände. Und da war, sagen wir nicht alles perfekt, aber ich fand es schon ganz schön gut, der Idee nach.
Ja, bis auf einige der vielen Änderungen, die dann immer gemacht worden sind. Aber als kluger Kopf könntest du das doch mal so umschreiben, dass es nicht mehr für so viel Ärger sorgt.
Ja, das ist ein Standortnachteil gewesen. Ich weiß das.
Ja, das ist ja immer noch ein Nachteil, finde ich. Also,
ja, da wäre so ein paar kleine. Also ich würde erstmal diesen Bezug zur Nation würde ich rausnehmen. Die Staatsgewalt, die vom Volke ausgeht, das sind ja alles so Relikte.
Ja, das meine ich ja. Da muss doch mal jemand wirklich klug mit einer Heckenschere durchgehen. Und das kannst doch eigentlich nur du. Sonst macht das doch mal ein bisschen klarer, was wir hier, dass wir nicht irgendwelche Infektionsschutzgesetze uns dann irgendwie um die Ecke ausdenken müssen und irgendwelche Enteignungen und was nicht alles.
Ja, die Unverletzlichkeit der Wohnung, all dieser ganze Kram, der muss da raus.
Ja, was wir die letzten 4 Jahre dann immer so einzeln irgendwie beschneiden oder dann auch nochmal Herrn Habert fragen, ob denn das jetzt auch nochmal bitte weggeht. Das wäre doch einfacher, wenn man es klipp und klar formuliert.
Ja, es ist wie an der Zeit.
Ihr habt keine Rechte. Ja. Ihr habt keine Rechte und im Zweifel entscheidet jetzt der Spiegel.
Das ist eine Kurzfassung. Ich meine, auch allein ökologisch, wenn man das Grundgesetz dann wirklich in diesem einen Satz zusammenfassen würde, dann müsste man nicht diese riesen Berge von Altpapier produzieren. Also um es ernsthaft noch zu beschließen, wir plätschern jetzt auch langsam hier aus. Ich erinnere mich noch, du wahrscheinlich auch, an diese kleine Szene, die als YouTube-Video damals viral gegangen ist, wo eine junge Frau auf einer Demonstration, wo sie sich noch nicht mal lautlich äußern durfte oder versammeln durfte, mit einem Grundgesetz in der Hand von einem Polizisten angesprochen wurde, sie möge doch bitte das Zeigen von politischen Symbolen unterlassen. Mhm. Du erinnerst dich?
Ja. Geht auch gerade mal wieder auf den Einstiegen-Kanälen noch mal rum. Ja.
So viel zum Thema 1000 Jahre Grundgesetz, finde ich. Weil
ja.
Okay. Stresstest bestanden, ne?
Mir klingelt weiterhin im Kopf, immer wenn ich dazu irgendwas sagen möchte, was mir Hoffnung macht, dann klingelt mir das Burchardtsche Diktum im Ohr, die neue Folgenlosigkeit.
Ja, das, die ist ein bisschen frustrierend.
Ich bin mal gespannt.
Ja, stimmt.
Naja, lass uns mal versuchen, Unrecht zu haben.
Nichts lieber als dieses.
Ja, ja. Genau, dass wir sagen, oh, verdammt.
Cassandra in Troja, ja. Die hätte sich so gewünscht, dass das alles falsch ist.
Ja.
Neulich noch mit Nostradamus telefoniert. Er meinte auch.
Ja, lass uns doch mal hoffen, dass wir uns total irren in allen und dass sie jetzt dann dieses Big Brother für Politiker veranstalten, das wäre eine echte Aufarbeitung. Und
lass uns am Ende bitte noch, weil ich fand den so witzig, wir sind ja auch nicht nur ein Verbrauchermagazin, sondern wir sind ja auch Programmformaterfinder, insbesondere du. Du hast für die Serie LOL noch eine neue Staffel geplant.
Ja, nee, du, das ist jetzt so ein... Den wollte ich jetzt ganz bewusst nicht machen, weil du mir gesagt hast, niemand weiß, was LOL ist.
Ich fand es aber so geil. Ich gucke das seitdem, ich binge-watche das jetzt.
Nein. Tatsächlich? Hast du mal angeguckt? Nein, hast du nicht. Natürlich nicht. Also das ist so der Witzererklärer vorneweg, das schneiden wir dann nachher raus. Es gibt eine Serie, die heißt LOL, Last One Laughing. Und man darf von Bully Herbig mit vielen prominenten deutschen Comedians, man versucht sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und... Wer dann zuerst lacht oder wer lacht, fliegt raus. Ja, das ist eine Runde von 8 Menschen und der Letzte, der sich halten kann, ohne zu lachen, hat gewonnen. Das ist diese Show, läuft bei Amazon, leider nicht im deutschen Fernsehen. Und ich hatte dir den Witz angeboten, dass Frau Elke und Frau Brigitte, Nachname Bühnenbender und Macron aus der neuen LOL-Staffel, Stehlenfeld Edition, als erste rausgeflogen sind, weil sie allen Ernstes an der jüdischen Gedenkstätte sich wohl nicht mehr halten konnten vor Lachen. Und ich erinnere gern an den ersten, der in der letzten Open-Air-Runde rausgeflogen ist. Das war die Ahrtal Edition von LOL. Und leider musste als erster gehen Armin Laschet.
Und Frank Rock.
Frank Rock, wer ist das?
Rock, The Rock. Rock. Unser Landrat.
Ach ja, der hat mitgelacht. Na, dann sind wir mal gespannt, wer als nächster lacht. Und reden wir dann nächste Woche über den Krieg.
Ja, und wir reden auch über nationale Symbole, Teil 2, wir in der Libyen Edition, glaube ich, oder?
Ja, dann müssen wir auch dringend mal.
Wir haben so viele schöne Themen.
Wir haben so viele schöne Themen, wir haben die überhaupt nichts geschafft und wir haben wieder alle verwirrt und ich habe so viel geredet. Aber es ist mir. Danke, dass du mich.
Ich muss jetzt zu meinem Blockflötenkurs. Ich muss mir das Horst Agostino-Lied abtrainieren.
Ja, aber lass dir nicht erwischen.
Nein.
Nicht, dass du jetzt irgendwie. Die Melodie darfst du, glaube ich, spielen.
Aber was man nicht sagen darf, ist: Deutschland den Preußen-Rheinländer raus. Das ist diskriminierend.
Das ist diskriminierend, ja, ja. Wir denken uns mal eine neue Fanfare für Borussia Rheinmetall aus.
Ja.
Dann kommen wir nächste Woche wieder und sprechen mal über Krieg. Hoffentlich hat er noch nicht angefangen.
You never shoot alone.
Was? You never shoot alone. Ja, also wartet bis nächste Woche mit diesem Krieg anfangen. Wir haben noch eine Sendung.
Stimmt.
War jetzt eine Aufforderung.
Ja, wehe. Also, und wenn, dann bitte übertragen wir den live. Dann machen wir eine Sonderedition zum Thema Krieg.
Ja, lieber, ich würde lieber so noch in Frieden ein bisschen rumsenden mit dir.
Ja, ich natürlich auch.
Nächsten Sonntag.
Bis dann.
Tschüss. Ja, Blockflöte. Bis dann. Tschüss. Tschüss.